Um die Rolle der Kirchen bei der friedlichen Revolution geht es in dieser Woche bei uns im Domradio. Wir haben unseren Blickpunkt diesem Thema geöffnet, denn an diesem Samstag jährt sich der Fall der Mauer zum 30. Mal. Und eins ist sicher, ohne die Friedensgebete, ohne die kleinen Freiräume, die sich die Kirchen ertrotzt hatten und ohne den Widerstand, der da gewachsen ist, wäre sicher alles anders gekommen. Einer, der mittendrin war, Journalisten nennen ihn gerne heute den DDR-Staatsfeind Nummer 1, mit Blueskonzerten hat er gegen das Regime aufbegehrt. Zwischenzeitlich hat die Stasi seine Ermordung geplant. Rainer Eppelmann, Ex-DDR-Bürgerrechtler, Ostberliner Pfarrer und Anfang Oktober gerade mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Guten Tag, Herr Eppelmann.
Ja, schönen guten Tag.
Sie waren ja schon früh auf Oppositionskurs. Als Jugendlicher wollten Sie nicht in die FDJ. Später haben Sie den Dienst an der Waffe verweigert in der NVA. Und das Gelöbnis haben Sie auch verweigert. Das brachte Ihnen 8 Monate Haft ein. Woher Ihre Entschlossenheit in so jungen Jahren?
Ein Stück deutsche Kenntnis. Die 8 Jahre Haft habe ich gekriegt, weil ich auf dem Hintergrund der leidvollen beruflichen Biografie meines Vaters, der SS unter Scharführer gewesen ist und zum Schluss nachher Kraftfahrer im KZ Buchenwald, und auf meine kritische Frage, wie er sowas machen konnte, hat er gesagt, er wäre erschossen worden, wenn er es nicht gemacht hätte, weil er mein Eid gesprochen hat. Und daraufhin habe ich gemeint, daraus ziehst du deine Lehren, du wirst nie einem Menschen versprechen, schon gar nicht gesetzlich relevant, also dass man dafür bestraft wird, wenn man es nicht macht, einem Menschen gegenüber, der von dir fordert, du sollst alles machen, was ich sage. Und das war so in der nationalen Volksarmee. Man muss sein Eid sprechen und versprach, ich mache alles, was du sagst, ich fülle alle Befehle aus. Und habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und für diese Gewissensentscheidung ist man in der Diktatur der DDR eben zum Beispiel 8 Monate eingesperrt worden.
Wenn Sie sagen, Sie haben mit Ihrem Vater über diese Dinge gesprochen, heißt das, es wurde bei Ihnen in der Familie nicht totgeschwiegen?
Naja, irgendwann habe ich das durch eine Nebenbemerkung mal mitbekommen. Dann habe ich ihn gefragt, der fing da nicht freiwillig an zu erzählen und hat am Anfang auch keine Antwort gegeben. Aber als er denn nicht mehr anders konnte, weil der heranwachsende Sohn immer mehr drängelte, hat er das denn eben mal gesagt. Und da habe ich ihn eben gefragt, wie konntest du sowas machen? Da hat er mir die Antwort gegeben, die ich verstehen konnte, aber die mich gelehrt hat, in eine solche Situation wirst du nie kommen.
Und das haben Sie auch bis heute so gehalten?
Das habe ich bis heute so versucht einzuhalten, ja.
Es sind ja viele Karrierewege Ihnen schon frühzeitig versperrt gewesen damit, sodass Sie sich entschieden haben, Pfarrer zu werden. Ihre Familie, die war nicht so übermäßig christlich und Sie selbst auch kein großer Kirchgänger. Wieso denn dann das Pfarrersamt?
Na, das stimmt nicht, dass ich kein Kirchgänger war. Ich bin ein engagierter Mensch in der evangelischen Gemeinde gewesen, in der ich wohnte. Bin da sogar ehrenamtlicher Mitarbeiter gewesen und habe als junger Mann, knapp über 20, habe ich da ehrenamtlich die junge Gemeinde in der Gemeinde in Berlin-Hohenschönhausen geleitet. Habe auch aus religiösen Gründen den Dienst mit der Waffe generell verweigert. Bin Bausoldat gewesen, die Möglichkeit gab es in der DDR. Also man war ein Soldat ohne Waffe, aber war kaserniert und hatte eine Uniform an. Und vielen, denen ich da begegnete, die haben das auch aus religiösen Gründen nicht getan, so wie ich. Und als ich dann wiederkam, Mitte der 60er Jahre, war klar, die Hoffnung meiner Eltern, die Mauer wird sich nicht lange halten können, das wird sich die DDR nicht leisten können, der Westen wird sich nicht fallen lassen. Das entsprach nicht der Realität. Ich muss mich also konzentriert fragen als Mitte 20-Jähriger, was machst du denn weiteres Leben in diesem eingesperrten Land? Und das Einzige, was mir denn eingefallen war in der Hoffnung, dann könnte ich glücklich und zufrieden werden, ist Theologie, Pfarrer gewesen. Und ich hatte das Glück, dass durch den Bau der Mauer westdeutsche Priester oder Pastoren oder Pfarrer nicht mehr in die DDR kamen, um dort freie Pfarrstellen zu besetzen, was bis zum Mauerbau passiert war. Die kamen dann nicht mehr, weil sie in dem Augenblick, wo sie zu uns kamen, die DDR-Staatsbürgerschaft übernehmen mussten. Und dann wären sie natürlich nach dem Mauerbau, in ein Gefängnis freiwillig reingegangen. So kam also keiner mehr. Kirche musste sich überlegen, was machen wir nun, und hat dann 2 theologische Fachschulen eingerichtet. Eine in Erfurt und eine in Berlin. Und die in Berlin habe ich besucht und bin Pfarrer geworden. Habe dann festgestellt im Vollzug nachher, sehr schnell, da hast du jetzt einen Beruf übernommen, von dem du vorher relativ ungenaue Vorstellungen nur gehabt hattest, weil es in unserer Familie nie vorher einen Pfarrer gegeben hat. Aber ich habe auch festgestellt, zweitens, das ist genau der Beruf, den du brauchst.
Rainer Eppelmann, wir sprechen gleich weiter hier im Domradio. Heute im Domradio haben wir die Gelegenheit zu sprechen mit Rainer Eppelmann, der gerade mit dem großen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden ist, Ex-DDR-Bürgerrechtler, Pfarrer gewesen. Herr Eppelmann, Sie waren in den 70er Jahren als Pfarrer in der Ostberliner Samariterkirchengemeinde,
ja,
und Sie waren Kreisjugendpfarrer und haben als solcher ab 1979 Bluesmessen veranstaltet. Heute gelten die als legendär. Was war damals neu und warum haben sich Honecker und Konsorten so darüber geärgert?
Na, das waren Gottesdienste, Jugendgottesdienste, die ganz anders waren. Das heißt, da gab es keine im Grunde festgelegte Liturgie. Die da hinkamen, die hörten biblischen Text, die hörten eine Auslegung, eine Begrüßung am Anfang und ein Segenswort und ein Gebet am Schluss. Und dazwischen war Musik. Und die Musik war aber nicht Musik aus dem kirchlichen Gesangbuch, sondern war Blues. Und da kamen viele Jugendliche hin. Bestimmt 90%, wenn nicht mehr davon, sind Jugendliche gewesen, die vorher überhaupt nichts mit Kirche zu tun gehabt hatten. Die kamen zunächst, weil sie den Blues so schau fanden. Und als das immer mehr wurden, beim ersten waren es 150, dann waren es 300, dann waren es 600, es verdoppelte sich am Anfang und nachher sind normal, wir haben das 20 Mal gemacht, insgesamt sind da 6.000 bis 8.000 Jugendliche aus der ganzen DDR gekommen. Und wir meinten, das ist ja eine Chance, den müssen wir jetzt nicht nur auf eine Art und Weise, wie das vielleicht Kirchenleute gewöhnt sind, von Gott und Jesus erziehen, sondern auf eine Art und Weise, die sie selber auch anspricht, dass er nicht nur während der Bluesmusik kommt und zu unseren Gebeten und Predigten, die praktisch brav über sich ergehen lassen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, haben keinen biblischen Text zum Ansatz und zum Thema des Gottesdienstes gemacht, sondern die Probleme, die Fragen, die Hoffnung, die Träume und auch die Wut der Jugendlichen. Die haben die uns erzählt und wir haben das dann in Spielszenen dargestellt. Das heißt, wir sind die, wenn ich das richtig sehe, die erste große öffentliche Veranstaltung in der DDR gewesen, in der öffentlich ausgesprochen worden ist, was viele dachten, sich aber nicht trauten, öffentlich zu sagen.
Und da,
sodass das ein Akt der Befreiung gewesen ist.
Ging das denn gut?
Naja, da drin ging es gut, es kam ja immer mehr, war fantastisch, hat viel Spaß gemacht, auch viel Kraft gefordert, aber der Ärger, den wir mit den staatlichen Stellen hatten und über die staatlichen Stellen dann auch mit unseren eigenen kirchlichen Leitungen, der war natürlich erheblich. Die einen sagten, das ist kein Gottesdienst, das ist ja Angriff gegen die DDR, das dürft ihr nicht machen. Die Kirche hatte Sorge, dass ihre gesamtkirchlichen diplomatischen Bemühungen in einer Diktatur wie der DDR, die ja im Grunde antireligiös war, auch noch irgendwie und die Arbeit mit Christen, mit christlichen Menschen zu machen, die mussten Kompromiss suchen und finden und haben zum Glück immer einen Kompromiss gefunden, ohne uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen, sodass wir es letztlich zwar umstritten, auch in Kirchenleitung war man nicht immer einer Meinung, was die Bluesmessen anging, aber man hat sie bis zuletzt verteidigt. Sodass also, wir sie bis dann die Friedenskreise in den Kirchen der DDR anfingen, haben wir diese Bluesmessen mehrere Jahre lang fortgesetzt.
Das heißt, die offizielle evangelische Kirche hat weitestgehend schon hinter Ihnen gestanden?
Na, letztlich in entscheidenden Fragen haben sie hinter uns gestanden. Jawohl, haben, ich zitiere bloß mal den Berliner Generalsuperintendenten, als der aufgefordert worden ist, diesen Gottesdienst, diese Bluesmessen zu verbieten, hat der gesagt, das mache ich nicht. Ich komme Ihnen so weit entgegen, dass ich sage, das ist ein Gottesdienst, zu dem ich freiwillig nicht gehen würde, weil er mir viel zu laut ist. Aber ich gehe dahin, weil ich weiß, ich muss mich hinterher mit Ihnen darüber unterhalten. Also, und ich bin der Meinung, das sind richtige Gottesdienste und ich bin nicht so unanständig und würde einen Gottesdienst verbieten. Dieses schmutzige Handwerk müssten Sie denn schon selber machen. Ja. Das haben Sie aber nicht gemacht.
Sie haben keine Gelegenheit verpasst, die SED zu ärgern, sagen wir mal. Im Januar 82 haben Sie mit Robert Havemann den Berliner Appell veröffentlicht, ja, wo Sie auch zur Abrüstung aufgerufen haben und danach galten Sie quasi als Staatsfeind Nummer 1, wurden überwacht von der Stasi, zwischenzeitlich wurden Mordanschläge auf Sie geplant und Sie sind wieder auch verhaftet worden. Welche Rolle hat eigentlich Ihre Angst gespielt bei solchen Aktionen? Hatten Sie keine?
Natürlich habe ich auch Angst gehabt. Zum Glück habe ich auch Angst gehabt, weil ich sonst möglicherweise nicht überlegt hätte, machst du das oder machst du das nicht? Und es hat auch Dinge gegeben, die ich nicht gemacht habe, weil ich mich vor allem irgendwie gefragt habe, was könntest du denn dafür schlimmstens kriegen? Also ich war darauf eingerichtet, immer auch mal wieder, möglicherweise für meine Überzeugung und meinen Glauben in den Knast gehen zu müssen. Aber habe mich schon gefragt, heißt das lebenslang, was vermutest du, oder sind es bloß ein paar Monate oder so? Und wenn mir die Strafe Strafe, die ich einkalkulieren musste, zu hoch wurde, habe ich es nicht gemacht.
Was bedeutet Ihnen dieser 30. Jahrestag, der jetzt ansteht, des Mauerfalls, der ja eigentlich eine Maueröffnung war?
Er war eine Maueröffnung durch die Berliner, die nach dem Satz von Schabowski gesagt haben, na, das wollen wir gleich sehen. So war das ja gar nicht geplant von der Regierung der DDR. Die hatten ja noch keine Anträge, das war ja nicht vorbereitet und. Aber nun standen auf einmal die Menschen da und es wurden immer mehr. Ich selber stand in der Bornholmer Straße, als ich da hinkam mit einem Kollegen und Freund zusammen, war der Schlachtbaum noch unten. Und als wir 3 Stunden später gingen, war er offen. Aber deswegen, weil da eine 4 Kilometer lange Schlange war von Leuten, die gefordert haben, du hast doch gesagt, wir dürfen rüber, jetzt mach auf. Und die Grenzer, die keine Ahnung hatten, was sie machen sollten, ihre Vorgesetzten waren genauso ahnungslos, mussten sie auch sein, die hatten ja nichts Letzteres gehört, als ihnen auf die Staatsgrenze der DDR zu schützen. Und hören Sie, da hat auf immer einer aus dem Politbüro gesagt, ab sofort gilt das. Und da haben sie in ihrer Hilflosigkeit unter dem Druck der Zehntausenden von Berlinern, die an den Grenzübergängen waren, haben sie aufmachen müssen. Sie haben hinterher ernsthaft noch überlegt, das wieder zuzumachen, haben es sich aber dann nachher mit Gewalt eigentlich auch politisch nicht mehr geleistet. Das war ein Durchbruch und ich kann mich noch erinnern, als wir beide denn wieder zurückgingen, wir sind an dem Abend nicht rüber in Westen, sondern haben gesehen, wie Menschen da sich glücklich in diesem Grenzgebiet in die Arme führen und immer wieder Bus Wahnsinn, Wahnsinn riefen. Mir war klar, ich bin ja am 13. August 1961 praktisch eingesperrt, von weil ich in West-Berlin nicht weiter zur Schule gehen durfte. Im Osten durfte ich das Abi nicht machen, habe durch den Mauerbau meinen Vater und meine Schule verloren. Jetzt wusste ich, mit diesem Tag, die Mauer ist gefallen, ab sofort wird dein Leben völlig anders verlaufen, als es seit dem 13. August 1961 verlaufen ist. Und genau so ist es auch gewesen.
Sind das alles Gedanken, die jetzt in diesen Tagen nochmal besonders wieder in Ihren Kopf kommen oder haben Sie die sowieso jeden Tag bei sich?
Na, nicht jeden Tag, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nicht jetzt nach 30 Jahren kommt das alles wieder hoch. Ich bin ja seit 1998 ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der vom Deutschen Bundestag 1998 eingesetzten Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ich bin in den letzten 15 Jahren in Hunderten von deutschen Schulen gewesen. Und dann wollen die natürlich was hören vom Leben in einer Diktatur und vom Leben in einer Demokratie. Die kennen ja Gott sei Dank nur Demokratie und ich versuche Ihnen deutlich zu machen, passt auf, dass Demokratie Demokratie bleibt und dann müsst ihr euch selber einmischen. Und wir hatten schon mal eine Demokratie und dann haben wir Deutschen, also die Vorfahren von mir, haben dann dummerweise ihren späteren Henker selber gewählt und das ganze deutsche Volk in ein fürchterliches Unglück gestürzt.
Und genau darüber, über die Erfahrungen in einer Diktatur haben wir gesprochen. Rainer Eppelmann, der mit Blueskonzerten gegen das DDR-Regime aufbegehrt hat, Ex-DDR-Bürgerrechtler, Ostberliner Pfarrer und Träger des Großen Verdienstkreuzes. Herzlichen Dank, Herr Eppelmann, für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen für Ihre Fragen.